Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf unserem YouTube-Kanal und im Podcast mit Malte. Guten Morgen, Malte.
Hallo Christian, schön mit dir zu sein.
Wir haben jetzt 12 Tage, 11 Tage, 12 Tage, seitdem die WTC vorbei ist, und wir haben gemeinsam Zeit gefunden, ein kleines Recap zu drehen, auf das ich mich auch sehr freue. Ein paar Details, ein paar Eindrücke von deiner Seite und ein paar Neuigkeiten natürlich auch, was mit dem Team jetzt weitergeht. Fangen wir aber erstmal mit den Dingen an, die waren. Ihr seid gemeinsam, nicht gemeinsam, ihr seid eingereist zur WTC und habt euch dann alle vor Ort getroffen. Wie war die Unterkunft dieses Jahr, nachdem wir letzten Jahre ja auch mal ein eigenes Airbnb hatten und mal ein großes Zimmer in einer fremden Unterkunft in Leoben? Wie war das Team diesmal untergebracht?
Wir hatten ein hübsches Hotel in der Mechelener Innenstadt, die für uns das Wichtigste dabei hatte, nämlich ein gutes Frühstück. Das war auch tatsächlich gut, denn man kriegt ansonsten, ist es relativ schwer, in Belgien noch irgendwie vernünftig Frühstück aufzutreiben, und in der Halle gab es nichts. Doppelzimmer für alle, und dann genau war eher das einzige Problem, dass das dann entstand, war, dass das Hotel offenbar dann doch überrascht war, nachdem wir mehrfach über viele Monate angekündigt hatten, mit welcher Größe die Gruppe kommt und wie sie sich zusammensetzt, dass nicht alle gemeinsam in einem Bett unter einer Decke schlafen wollten. Und dann mussten zumindest noch extra Decken rangeschafft werden. Aber ich glaube, alle haben zusammen in einem großen Doppelbett geschlafen. Das war dann nicht zu vermeiden. Ist ja aber auch nicht das Allerschlimmste auf der ganzen weiten Welt.
Ist auch eine gewisse Art von Teambildung dann.
Eine gewisse Art. Ja, auch eine Art von Teambildung. So können wir das auf jeden Fall auch sagen.
Und ich glaube, die Zimmer durften auch frei ausgesucht werden, oder hat jemand die zugeteilt?
Die Zimmer hat jemand zugeteilt, ich weiß aber gerade nicht wer.
Okay.
Ich glaube, die Person, die einfach die als erstes da war, hat dann nach, na, ihr wollt zusammen, aha, und so weiter und so fort. Also ich war noch beim Warmaster, und als ich zum Hotel kam, hatte jeder schon sein Zimmer.
Okay. Okay. Und Frühstück, wie gesagt, ja, Frühstück ist natürlich extrem wichtig, gerade weil man vor Ort, also ich habe ja war auch mal frühstücken in Mechelen damals, das ist wahnsinnig teuer gewesen, das kannst du nicht leisten. Von daher gutes Frühstück gehabt. Habt ihr irgendwie so einen Raum gehabt, wo ihr abends noch Besprechungen machen konntet?
Also es gab eine relativ große Hotellobby, plus das Wetter war gut, und dort ist draußen so schöne riesige Steinbänke, auf denen du dich noch setzen und versammeln konntest. Aber das ist ja etwas, was wir sowieso nicht mehr machen. Also das kenne ich von früher auch, oder kennst du ja auch, dieses, okay, der WTC-Tag ist durch, und dann versammeln wir uns. Die Leute essen schnell was, gehen unter die Dusche, und dann versammelt man sich um, im schlimmsten Fall 21:30 Uhr, 21:45 Uhr, um noch 1,5 Stunden in großer Runde noch die Taktik oder die Pairings für den nächsten Tag zu besprechen. Das machen wir ja konsequent nicht. Also wir versuchen ja, das heißt wir, in diesem Fall vor allem Paul Hilsdorf und ich, Justin natürlich auch mit dabei, aber wir versuchen jetzt ja diese 2 Jahre, die wir das eigenständig machen, konsequent zwischen Coaching-Team und Spielern zu trennen. Das heißt, die Spieler müssen ihre Sachen eingetragen haben. Wenn sie wissen, wer der Gegner für den nächsten Tag ist, gucken sie sich nochmal die Listen schnell an, gucken nochmal, ob sich die Zahl ändern. Aber das machen sie quasi eigenständig, holen sich irgendjemanden aus dem Team zur Hilfe heran, wenn sie das brauchen. Aber ich finde diese große Runde mit, keine Ahnung, im Idealfall sitzen noch die Ersatzspieler noch mit dabei und der Support noch. Also du sitzt mit 18 Mann und hältst um 21:45 Uhr ein Meeting ab. Zum einen finde ich das weder konstruktiv, und zum anderen verhindert es tatsächlich, dass so eine verringert es einfach die Möglichkeit für die Spieler, sich zu erholen. Und so albern das klingt, aber du brauchst Erholung. So,
Klingt überhaupt
so,
nicht mehr.
also, na, das ist, es sind anstrengende Spiele bei unglaublich hohen Temperaturen und unglaublich hoher Konzentration, und ganz viel Emotion ist natürlich auch noch bei, die als Stress sich auf den Körper aufschlägt. Und die sollen am Abend, die sollen da sitzen, vielleicht noch ein Bier trinken, oder müssen sie auch nicht, noch ein bisschen schnacken. Und wenn sie über den nächsten Gegner schnacken und über ihre Spiele, ja klar, die sind alle 40.000 begeistert, das ist völlig okay. Aber dieses, wir sitzen jetzt hier nochmal in der Runde, wir arbeiten jetzt hier nochmal 2 Stunden am Ende des Turniertages, ist nicht das, was wir machen möchten.
Begrüße ich sehr. Gerade Ruhephasen sind extrem wichtig, und du hattest auch die hohen Temperaturen angesprochen. Ich glaube, dieses Jahr war es in Mechelen so heiß wie in noch keinem Jahr zuvor, oder? Gefühl, also wenn von
Also
außen
jetzt,
Temperaturen
jetzt,
87.
jetzt, jetzt kommt das Lustige. Das haben mir Leute gesagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stand halt jedes Mal da und war so, boah, hier oben ist das jetzt hier aber nicht.
Okay.
Also,
Okay.
es war so, ja, es war warm. Und ja, es war natürlich, es war drückend warm und für die Spieler war es natürlich noch mal schlimmer. Aber so dieses, lasst mich hier raus, bitte. Sonst gehe ich einfach ein und halte diesen Wasserschlauch auf mich. Dieses Gefühl hatte ich nie.
Okay. Also eine andere Wahrnehmung der Hitze, obwohl sie
Ja, tatsächlich.
ja, subjektiv anders wahrgenommen, objektiv, wie gesagt, eine Temperatur, glaube ich, höher als in Leoben, aber Leoben ist ja auch eine andere Halle, ne?
Ja.
In Mechelen haben wir diesen riesigen Betondom da. Ich glaube, es wurden Lüfter aufgestellt, um ein bisschen Durchzug zu generieren. Vielleicht
Riesige Ventilatoren wurden vor den Toren aufgestellt. Immer zum Amüsement unserer amerikanischen Südstaatler, die also quasi sieben Dinge aufzählten, die man beim Aufstellen dieser Ventilatoren anders hätte machen müssen, um diese Halle tatsächlich zu kühlen. Also die Menschen, die, es bleibt dabei, nicht nur in Leoben, auch in Mechelen, wir Europäer haben noch nicht so viel Erfahrung damit, wie wir uns im Sommer vernünftig runterkühlen.
okay, alles klar. Sehr schön. Dementsprechend meinst du, dass es gibt immer wieder Gespräche auch oder Ideen darüber, die Termine auf was anderes als August zu legen? Gab es da im Captain's Meeting nochmal ein Gespräch drüber?
Also die ganzen, auch letztes Jahr war ja, stand ja die Möglichkeit im Raum, dass wir nicht zurück nach Mechelen gehen, sondern dass wir in der Nähe von Nizza gespielt hätten. Das wäre ein anderer Termin gewesen, das wäre im Mai gewesen. So, und die meisten, und auch dieses Jahr gibt es wieder verschiedene Anwärter darauf, wer nächstes Jahr die BTC ausrichten möchte. Und die haben auch wieder verschiedene Daten. Wann genau welche Daten sind, das ist mir tatsächlich nicht bekannt. Das ist auch tatsächlich den Captains noch nicht so hundertprozentig bekannt. Da sind Unterlagen hingeschickt worden. Die Hoffnung war zu diesem Jahr, dass wir es vielleicht mal zur WTC haben und dann auf der WTC quasi schon entscheiden können, wann findet die nächste WTC statt. Aber die Unterlagen, die geschickt wurden, waren halt unvollständig spekulativ von den Leuten, die es ausrichten wollen und so weiter und so fort. Das heißt, da muss sich erstmal einen Standard entwickeln, der dann eingehalten wird. Das heißt, ich hoffe, wir kriegen das im September noch hin und ansonsten erfahren wir es wieder wie immer im Oktober, November.
Okay, gut. Das heißt, Mechelen ist nicht als Dauerort gesetzt. Es gibt einen offenen Bewerbungsprozess, um die
Ist
nach.
nicht gesetzt, bewirbt sich aber auch wieder fürs nächste Jahr. Das so viel kann man, glaube ich, schon sagen.
Ja, gut. Klar, ne? Denke ich auch. Aber wir sind auch weiterhin gespannt, wo es da wirklich stattfinden wird. Und ich denke mal, das Captain's Council hat dann auch einen gewissen. Stimmt dann mit über den Austragungsort. Ja?
Ja, klar.
Das sind alles so Dinge, die wir von draußen gar nicht so mitbekommen, weil die natürlich nicht öffentlich sind, die Sitzungen. Deswegen zur Information von unseren Followern hier draußen einmal. Ne? Es gibt ein Captain's Council. Auch da werden auch über Regeln abgestimmt. Eine Regel, glaube ich, im Vorfeld ist, glaube ich, so ein bisschen überraschend gekommen dieses Jahr oder auch nicht, oder ist hart umgesetzt worden. Es hieß irgendwie, die Kommunikation in den Tischen wurde stark eingeschränkt, hat man mal so gehört. Ja, also man konnte nicht mehr wie früher den Spieler irgendwie beiseite nehmen und sagen, läuft gut die Runde, alles im grünen Bereich, sondern es gab härtere Regeln dieses Jahr, ist das richtig?
Es gab eine härtere Regelauslegung dieses Jahr. Also die Regeln sind tatsächlich unverändert geblieben. Man muss dazu sagen, die WTC bemüht sich sehr, dass nicht irgendwelche Ungerechtigkeiten entstehen. Und es gab viele Beschwerden in den letzten Jahren darüber, dass Coaches mit ihren Spielern in ihrer Heimatsprache gesprochen haben, dass diese Information für den zweiten Spieler am Tisch überhaupt nicht zugänglich ist. Was macht der Coach da gerade am Tisch? Erzählt er ihm noch was, erzählt er ihm, weist er ihn auf irgendwas hin oder. Und Turniersprache ist offiziell Englisch. Das heißt, man hat dieses Jahr gesagt von Judge-Seite, okay, nein, wir setzen das konsequent durch. In der Play Area wird bitte Englisch gesprochen. Also sobald quasi die Runde gestartet ist, sobald das Pairing durch ist, bis das Spiel offiziell drin ist, ist die Sprache von auch den Coaches, auch den Spielern in der Play Area Englisch. Dann haben sie es nochmal erweitert zur Halle, was so ein bisschen so zu absurden Situationen geführt hat. Also ich sag mal, ich war mal vor der Tür, um frische Luft zu schnappen, traf dort auf den österreichischen Kapitän, um frische Luft zu schnappen. Dann haben wir uns halt auf Englisch unterhalten. Es ist jetzt nicht so, als dass ich dem, wir haben jetzt nicht gegen Österreich gespielt. Das ist jetzt nicht so, als ob ich da, als ob wir uns in dem Spiel irgendwie Informationen hätten zuteilen oder kommen lassen können. Aber egal.
Wobei
Das
da,
Grundprinzip dahinter ist verständlich.
ja.
Und dann haben wir tatsächlich Ne, da sind wir gerade wieder dabei. Die Judges haben ihr Prinzip vorgestellt, dass man ne, dieses Jahr auch die Spieler nicht mehr nach Zahlen fragen darf. Also nicht im Sinne von, ich brauche 18 Punkte von dir oder ich brauche nur 5 Punkte von dir oder sonst irgendwas. Und das haben sie dann kurz vor dem ersten Spiel der WTC vorgestellt, was ein sehr seltsamer Zeitpunkt ist, um irgendwas vorzustellen. Also quasi 10 Minuten bevor die erste Runde startet und ist dann. Genau, und ist dann über Nacht halt, also wir haben ja nur ein Spiel gespielt am ersten Tag und ist dann über Nacht wieder kassiert worden von den Captains. Weil das ist natürlich, dann brauchen wir keine Coaching-Teams mitnehmen,
Genau.
dann brauchen wir tatsächlich kein Team spielen, dann können wir einfach 8 Leute irgendwo in der Halle an ihrem Einzeltisch aussetzen lassen und fertig. Also dann, wozu dann Teams? Da gibt es dann keine Logik dahinter.
Ja, genau, das genau exakt, ne? Also von daher, dieses mit der Amtssprache Englisch war ja schon immer da, wenn dann halt wenn Leute halt wirklich an der Coaches mit ihren Teamkollegen in anderer Sprache sprechen, ist das natürlich schon mal auch schon immer ein Verstoß gewesen.
Ja, aber es wurde noch nie so hart umgesetzt. Also keine Ahnung, wir haben natürlich auch, wenn wir normalerweise da waren, dann, ja, Pairing mit den am Tisch haben wir Englisch gesprochen, aber in der Play Area mit den Coaches zum Beispiel untereinander haben wir Deutsch gesprochen,
Ja, klar.
natürlich.
Ja, gut.
So. Aber auch das war nicht mehr möglich. Dann kam diese Spracheinrettung, dann durfte man als Mitglied des Coaching-Teams, des Teams, durfte man auch nicht mehr auf den Stream gucken. Falls sich irgendjemand gefragt hat, warum es zum Beispiel gar so wenig Interviews oder gar keine Interviews eigentlich mit Tage Priority gab, weil nachdem das am ersten Tag klargestellt wurde, wir halt nicht mehr um den Tisch herum zu Sepp laufen konnten, um uns hinzusetzen und mit ihm über die Runde oder die Spiele zu reden. Und da Sepp nicht darauf vorbereitet war, Interviews außerhalb dieses Ortes zu machen, gab es halt einfach keine Interviews. So, und das ist natürlich eine absolute Katastrophe, um ehrlich zu sein. Wir hätten natürlich gerne viel mehr als nur über Instagram, gerne auch über Target Priority darüber informiert, wie die Runden laufen, was da passiert, mit den Leuten sprechen können. Aber es war tatsächlich einfach nicht möglich.
Ärgerlich vor allen Dingen für die Leute, die dann halt erst so spät informiert werden, ne? Dass wir als
Ja,
dann
klar.
ja noch ein Mikro irgendwo andocken können, sich da vorstellen können dann. Aber dann sieht die ganze Kamera-Setup anders. Also von daher, deswegen wundert euch nicht, ne? Ich hätte mich auch ein bisschen gewundert, dass so wenig Interviews stattfinden, aber dann ist die Erklärung nochmal da. Was meinst du denn in Bezug auf die generelle Ausrichtung der WTC, wird es jetzt dadurch professioneller oder so scheinprofessional oder gab es in der Vergangenheit wirklich Betrugsversuche oder woher kommt diese Strenge plötzlich?
Nein, es gab einfach jede Menge Betrugsversuche. Also also auch, ne, auch bitte, ne, Coaches bitte nicht auf den hinter den Stream gehen. Warum? Damit man nicht auf den Bildschirm gucken kann und da im Zweifelsfall nochmal nachliest, aha, oder nachguckt, aha, was sehe ich von hier, was sagt der Chat dazu? Ah, denen ist das und das aufgefallen. Okay, ich versuche dieses, das irgendwie an meinen Spieler zu übermitteln.
Okay.
Das sind alles sinnvolle Dinge. Ne? Das muss man fairerweise wirklich dazu sagen. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, ist das fast alles sinnvoll, was die Leute da durchziehen. Ob das der Professionalität der Spieler angemessen ist, ist eine andere Frage. Auf der ganzen Welt haben wir so 3,5 Hauptprofis, die in diesem Turnier dann spielen, von was weiß ich wie vielen Spielern. Und gerade für, ich sag mal, 80% des Feldes und auch bei uns natürlich auch für ein paar Leute ist das halt einfach so komplett absurd, was da passiert. Ja, weil es ist halt einfach, es wird auf ein so hohes Level von den Spielern erwartet und ja, wir persönlich haben natürlich schon im Team auch schon drüber gesprochen und das Resultat war halt einfach, dass bei uns die Spieler komplett genervt davon waren.
Ja.
So, wieso darf ich nicht davon sprechen? Oder ich hab eine Szene, wo ich Niklas habe im letzten Spiel gegen Frankreich, der eine taktische Anweisung von mir braucht was wir brauchen als Mannschaft, aber er beschreibt nicht mal genau, sondern nur grob eine Spielszene auf dem Tisch. So, also wie die Lage auf dem Tisch ist. Aber er beschreibt es nicht genau, was er machen will, aber er beschreibt es halt grob. So, und der Judge steht daneben und ich weiß ganz genau, was passiert, wenn ich ihm jetzt antworte. Und er will eigentlich nur eine Zahl von mir haben, soll ich diese? Und er hätte sagen können, was brauchen wir fürs Team? Ich brauche diese Zahl oder diese Zahl. Malte sagt mir, welche Zahl wir brauchen. Dann hätte ich gefragt, welches Risiko? Bobalom, passt, wunderbar. So, und jetzt ist es halt so dieses, ja, nee, sorry, Niklas, ich kann nicht mehr mit dir reden. Ich muss jetzt hier weggehen. So, Niklas hat sich komplett, Hat sich komplett aufgeregt. So, der war komplett fertig davon, dass ich weggegangen bin und ich jetzt nicht mit ihm rede. Und ich stehe da 5, 10 Meter entfernt und ich kann nicht mit ihm reden und ich kann auch nicht hingehen und ihm das gerade erklären. Und es ist halt einfach so eine so komplett wirre Situation. Müssen wir zum nächsten Jahr angehen, müssen wir dafür sorgen, dass da ein bisschen mehr möglich ist, dass die Spieler mehr mit ihren Coaches kommunizieren können. So allein diese Auffassung mit, nein, die Spieler dürfen nicht mehr das und das und das und das zu ihren Coaches sagen. Das ist alles schon so ein bisschen, es ist alles immer an der Grenze.
Ja, fehlt, glaube ich, auch dann die Erfahrung, ne, aus mehreren großen Turnieren, wo man dann sagt, okay, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Das ist so ein bisschen, die WTC ist dann ja wirklich das größte Teamturnier der Welt, das einmal im Jahr stattfindet. Und ja, wie gesagt, ich glaube, da fehlt so ein bisschen die Erfahrung, was geht nicht und wie kann man das so organisieren und kommunizieren und dann umsetzen, dass es auch sinnvoll für weiter für die Leute ist. Und natürlich auch die Erfahrung halt von Niklas, ne, der halt nicht in der Situation das erste Mal war. Beim nächsten Mal weiß er, okay, alles klar, ne, ich frage einfach
Naja,
mal nach.
also fairerweise, wir haben letztes Jahr schon mal die gleiche Situation gehabt und eine Verwarnung dafür bekommen. Also von daher.
Das ist jetzt so der Stress in Frankreich ins Spiel gekommen, wo wir nachher nochmal reingehen. Eine Frage habe ich noch. Es gibt ja aus der Community auch während des Streams immer nochmal so die Aufforderung, ja, sagt mal mehr, bricht mal mehr von den Tischen, bricht mehr von den Zwischenständen, wie steht und wie das Spiel läuft.
Ja.
Ist das eine sinnvolle Forderung und ist die überhaupt umsetzbar in der Realität der WTC, wie sie gerade stattfindet und mit den Leuten, die wir haben?
Also das Problem ist, wir dürfen als Coaching-Team keine Informationen von nach außen geben. Das heißt also, wenn wir angenommen, wir hätten Interviews gemacht, dann wären diese Interviews zwischen Sepp und mir auf Englisch gewesen. Das ist das erste Schöne an der Sache, aber okay, ist absurd genug, aber das hätte wahrscheinlich der eine oder andere dann doch überstanden. Und dann wäre halt, und dann hätte ich wirklich nochmal vernünftig überprüfen müssen, was man sagen darf, auch zum Interview. Also das ist halt ein kleines bisschen absurd. Und wir wollen halt natürlich, wollen wir den Menschen da draußen berichten, wie die Lage steht und wollen das erzählen. Und es ist ja auch in jedem Sport und in jedem E-Sport so, dass man natürlich Interviews während der Runde auch oder während der Halbzeit oder sonst irgendwas geben kann, um die Informationen über die Runde zu geben. Von daher fand ich das alles sehr seltsam und hätte das gerne auch ein bisschen, wir müssen das einfach gucken, dass wir das geändert kriegen zum nächsten Jahr. Weil natürlich ist das sinnvoll. Natürlich hilft es dir nichts. Da spielt Deutschland und du guckst ein Spiel und zwischendurch kriegst du die Scores von anderen Spielen. Und ja, das ist schon mal gut, aber Scores bringen ja gar nichts. Also Scores sagen dir, ne, wenn ich noch eine Einheit habe und es steht gerade 23 zu 23 Punkten, dann habe ich ein großes Problem. Da steht es dann nicht unentschieden, sondern ich habe noch eine Einheit und bin gleich tot und habe wahrscheinlich 20-0 verloren in 20 Minuten. Und wenn da dann steht, Punkte 23 zu 23, das sagt halt nichts aus für den Zuschauer.
Ja.
So. Das heißt, ein Spiel läuft, das Spiel geht dann irgendwann zu Ende, die Scores waren eingeblendet, aber du als Zuschauer hast eigentlich keine Ahnung, was da eigentlich in der gesamten Runde passiert ist, was mit der deutschen Mannschaft passiert ist. Ja, das hilft natürlich ganz, ganz wenig, muss man sagen. So, und dafür muss aber, ne, da kann nicht der Streamer, wir sind nicht Wargames Live, die 5 Leute rumlaufen haben, die ganze Zeit durch die ganze Halle, die mit nichts anderem beschäftigt sind, also fünf sehr gute Spieler, die einen richtig guten Blick fürs Spiel haben, die nichts anderes zu tun haben, als genau die Tische anzugucken, genau zu überprüfen, aha, das passiert hier, das passiert hier, und mit diesen Informationen zurück zum Streaming-Tisch zu gehen. Wir haben einen Streamer, der dahin fährt, der vielleicht noch mal ein oder zwei Freiwillige findet, die irgendwie die 800 € ausgeben, um da mit ihm in der Halle zu sitzen, der Minus mit diesem Stream macht, wohlgemerkt. Das sollte man sich vielleicht auch mal ein paar toxische Zuschauer einfach mal vor Augen halten, weil man als Streamer eine gewisse Summe bezahlen muss, um da zu sein. Also da sind so ein paar Sachen, die nicht ideal gelaufen sind, glaube ich, was Stream angeht dieses Jahr, die aber auch viel damit zu tun haben, dass genau das, was, glaube ich, aus unserer Sicht auch immer toll war, dass wir die Leute draußen informieren konnten über Interviews, über kurze Gespräche, halt komplett ausgefallen ist und wir das halt immer nur nach den Runden oder über Instagram machen konnten.
Ja, genau. Und wir haben halt auch noch nicht das Setup, dass wir über jedem Tisch eine Kamera haben, so wie die Franzosen.
Nee, wir haben, naja, gut, also fairerweise, man kann einen Tisch streamen und wenn der Tisch zu Ende ist, kann man den Sound an andere Tische weitergeben und da weiter streamen. Und die Kameras dafür hat auch Teil-Priority. Da muss das Interesse da sein. Da muss dann halt auch das Interesse aus dem Chat da sein, das muss das Interesse vom Streamer da sein. Aber Die machen ihren Stream so, wie sie ihren Stream machen und fertig. Und sie machen ihn ja schon lange genug, um zu wissen, was da für sie richtig ist.
Gut wäre eher, wenn wir eine Kamera über jedem Tisch hätten, wo wir dann durchklicken könnten, dann könnte man natürlich auch als Spieler am Schirm
Ja, könnte
dann
man auch, aber
ein bisschen gucken, was
die
aussieht.
haben auch, die haben genauso wie wir, die haben auch bewegliche Kameras. Es ist nicht so, als ob die dann nicht einfach in die Halle auf den Tisch reinhalten könnten und fertig.
Ja, das sind halt E-Sports besser, weil die sowieso über den Bildschirm laufen, den man dann streamen kann. Und hier haben wir das Problem, dass wir riesige Tische haben, ja, 60 mal 44 Zoll, wo dann halt jemand auch eine Kamera drauf richten muss. Das ist halt, so weit sind wir noch nicht. Aber vielleicht gucken wir mal, wie der Sport sich weiterentwickelt und ob das nicht irgendwann mal dann Standard wird, dass vielleicht auch der Veranstalter sagt, komm her, ne, für die Streaming-Area bieten wir euch für die 800 Euro gleich. Gut. Aber jetzt fangen wir an zu fabulieren, gehen wir lieber wieder auf die.
Ja, nein, wir müssen mit dem arbeiten, was wir können. Wenn ein tatsächliches Interesse aus der Community da ist, dass man bis zum Ende der Runde den Stream haben möchte, weil aktuell wird ja ein Spiel gespielt und fertig, dann muss man das auch klar formulieren. Ne? Und das muss halt auch als Information beim Streamer da sein. Und dann muss es aber halt auch einen Mehrwert für den Streamer haben. So, und es bringt halt nichts, wenn wir sagen, oh ja, die sollten das aber machen, warum machen sie das denn nicht? Ja, es muss irgendwas für den Streamer bringen, dass er dieses Spiel beendet und noch irgendwie 1,5 Stunden weiter da sitzt und quasi die Kamera einfach nur über Tische hält, von denen er noch weniger kennt, als er vorher schon erkannt hat.
Gut, sehr schön. Dann lass uns einfach mal kurz ins Turnier gehen. Ich werde mal die
Gerne.
teilen. Wir haben ja die hervorragende listhammer.info-Seite, auf der man dieses Jahr auch sehr gut verfolgen konnte, was passiert. Die nämlich auch Daten immer live vom BCP abgreifen. Dann konnte ich so, ich bin dieses Jahr zu Hause geblieben, konnte ich immer aufs Handy gucken und sobald ein Ergebnis reingetrudelt ist, sah ich, okay, alles da läuft. Deutschland hat hier gewonnen, Schweden hat da verloren. Wir sind Platz 5 geworden im Endeffekt, darüber reden wir am Ende nochmal. Wir hatten Arne, Luis, Tim, Fred, Niklas, Pau, Manuel und Arthur dabei. Und wir hatten die erste Runde gegen Kroatien. Ein Gegner, der, glaube ich, das erste Mal seit 3 Jahren wieder auf der WTC dabei war und dementsprechend auch wenig gescoutet worden ist. Wie war das, sah die Matrix dagegen aus und wie seid ihr reingegangen in das Spiel?
Ja, ich gucke mir gerade mal die Matrix an.
Ja.
Also Matrix war super positiv. Wir sind in das Spiel reingegangen mit dem Wissen, dass wir nicht viel über sie wissen, aber wir wissen halt genug, um ein gutes Gefühl zu haben. Wir hatten sowieso eingeschränkte Vorbereitung, das heißt, wir haben uns dieses Jahr im Prinzip fast null auf die Gruppenphase vorbereitet. Und dann, ja, hier einfach nach Matrix gepaart und sicher, nach Hause gebracht, gutes Spiel, nettes Spiel mit den Kroaten. Gibt nicht super viel, was man darüber sagen kann.
Ja, wenn ihr noch nebenbei auch Informationen, Bilder zu diesen Spielen haben wollt, denkt daran, der gute Peter, der dieses Jahr dabei war und auch Fotograf ist, das ist das falsche Bild, hat natürlich wundervolle Fotos gemacht, die zu verlinkt waren und sind noch auf unseren entsprechenden Social Media Kanälen und auf dem Discord. Und hier könnt ihr auch nochmal dann durchblättern und euch die Sachen angucken. Erstmal haben wir auch wunderschöne Spielerporträts auch. Und wir haben natürlich auch dann dementsprechend Bilder von den entsprechenden Matchups. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich das erste Spiel hier Kroatien sehe. Die Erinnerung kommt wieder hoch. Sind das die Kroaten hier? Guck mal.
Ja, genau.
Genau, ne? Das erste Spiel gegen Kroatien dort. Und da könnt ihr so ein bisschen auch schauen, weitere Eindrücke haben. Und wie gesagt, lasst gerne auch für Peter, Escapist40k im YouTube-Kanal und auf Instagram ein Like da. Und hier seht ihr auch Arne dieses Jahr, nicht Arne, Malte dieses Jahr gestylt mit Cap und Sonnenbrille. Gut. Dementsprechend, also erstes Spiel locker flockig reingegangen, 141-19 und eure Strategie, möglichst viele Tische zu gewinnen, weil ja der Tieback dieses Jahr nicht die Battle Points waren, sondern die gewonnenen Tische, ist auch hier aufgegangen, weil ihr habt einfach jeden Tisch gewonnen. Ne? Gut. Dann nächstes Spiel, nächste Runde, Runde 2 gegen Rumänien. Rumänien hatten wir ja auch schon besprochen vorher, ist auch kein unbekannter Gegner. Musste viel geschnappt getrunken werden jetzt zu Beginn des Matches?
Nein, ich glaube,
Okay.
ich glaube, Paul hat einen, Hat einen rumänischen Schnaps mitgetrunken, den berühmten Rocket Fuel, aber das war's.
Okay, das heißt also, die Rumänen haben, man sieht an den Ergebnissen ja auch, ihr wart offensichtlich nüchtern, 149 zu 11. Ich denke mal, auch da sah die Matrix positiv aus und auch noch keine große Anspannung, um das Spiel reinzugehen, oder?
Nein, das sind, wie gesagt, also beim Respekt vor Kroatien und Rumänien, aber die Mannschaft ist so stark, dass wir uns hier nicht besonders vorbereiten mussten tatsächlich, sondern wir haben uns halt in der Vorbereitung auf die Weltspitze konzentriert. Wir haben uns in der Vorbereitung auf Spanien, Schweden, Australien, Frankreich und die USA konzentriert.
Groß geht auch aus an Bogdan, der, glaube ich, im Münchner Bereich auch unterwegs ist und Spiele spielt. Auf jeden Fall, das letzte Mal, als ich das gesehen habe. Also ein Bekannter ist im Team dabei gewesen. Dann, nächste Runde, glaube ich, wurde schon so ein bisschen kniffliger im Endeffekt, weil jetzt ist hier zwei Mannschaft am Start, das heißt die Niederlande. Und auf die habt ihr euch dann, glaube ich, auch bewusst vorbereitet.
Nein, haben wir nicht.
Auch nicht, okay, gut.
Nein,
Okay.
haben wir auch nicht.
Auch
Wie
nicht.
gesagt, die Zeit war zu knapp dieses Jahr. Wir hatten genügend Spiele gegen die Niederlande, dass wir wussten, ne, die sind stärker geworden. Wenn wir keine, wenn wir uns nicht auf sie vorbereiten, ja, könnte enger werden. Dass es am Ende so eng geworden ist, war dann doch überraschend. Und haben uns ein sehr, sehr gutes, schönes, enges Spiel da gegeben. Aber das Entscheidende ist natürlich hier, dass die Legion of Excels von Niklas 0-20 gegen Martin van der Meust, der neue niederländische Spieler, sehr guter Fausenzahnspieler auch, komplett untergeht. Das kam natürlich dann doch ein bisschen überraschend für uns, so ein kleines bisschen aus dem Nichts. Auch dass Arthur so groß auf die Nase bekommt von den Dämonen, das kam dann ein bisschen aus dem Nichts. Und am Ende wird es dadurch knapper, als es sein sollte.
Und dann auch die ersten vier Tische abgenommen, die ersten vier Tische abgegeben. Wie war denn am Abend dann die Stimmung, nachdem die Gruppenphase vorbei war?
Ach, die Stimmung war eigentlich gut. Es war eigentlich dieses, ja, huiuiuiui. Na, das war ja doch enger als gedacht, aber es war wirklich so ein, ne, ui, enger als gedacht. Denn wir wussten halt einfach, die Niederländer werden sich hervorragend auf uns vorbereiten, werden eine super Matrix haben, werden deutlich mehr Spiele gespielt haben gegen unsere Listen, als wir gegen sie, so wir denn überhaupt gegen die niederländischen Listen getestet haben. Von daher, hatten wir ja auch letztes Jahr. Und Belgien schafft es da irgendwie noch ein Unentschieden gegen uns rauszuholen. Ja, natürlich mit einem lieben BSL 20-0 zwischendrin, aber trotzdem schafft es auf einen Punkt gerade noch das Unentschieden gegen uns rauszuholen, weil sie halt 2 Wochen komplett oder 3 Wochen letztes Jahr besser gesagt komplett gegen uns durchgetestet haben und sich genau darauf konzentriert haben. Das haben die Niederländer hier auch super gemacht. So soll das sein. Die T2-Mannschaft soll immer die T1-Mannschaft auch mit der besseren Vorbereitung herausfordern können. So, und wir können uns halt nicht vernünftig auf die Niederlande vorbereiten, weil dann fehlt uns die Zeit, die wir in den Matches brauchen gegen die anderen Top-Nationen.
Das heißt also, Vorrunde erfolgreich abgeschlossen, drei Siege.
Nee, das würde ich dann tatsächlich doch nicht
Okay,
sagen.
okay.
Nee, erfolgreich nicht, denn wir hatten dieses Jahr die Mannschaft anders aufgestellt. Und zwar ist der erste Tiebreaker, von dem ich sage mal, mehrfach gesagt habe, dass er wichtig sein wird, sind die Anzahl der Spiele, die wir gewonnen haben. So, und wir haben halt hier in dieser Runde, wir haben nur 4 Spiele gewonnen. So, und das Ziel für dieses Spiel war eigentlich, dass wir mindestens mit 6 Spielsiegen vom Pairing, von der Matrix auch, dass wir also mindestens mit 6, wenn nicht eher mit 7 Spielsiegen aus dieser Partie rausgehen. Von daher am Ende doch eine kleine Überraschung. Das sind natürlich, also das, ne, wir haben es geholt, wir haben alles gut, natürlich für die mangelnde Vorbereitung, aber da haben ein paar Leute dann doch halt nicht einfach auf ihrem Maximum gespielt oder haben die Holländer zu sehr unterschätzt. Und das Ergebnis ist halt, dass wir 4-4 nur mit Spielsiegen rausgehen. Das heißt, wir haben anstelle der 22, 23, mit denen ich relativ sicher gerechnet hatte nach der Gruppenphase, stehen wir plötzlich nur bei 20 Siegen. Und das hat massive Auswirkungen dann auf den Rest des Turniers.
Ja. Wobei es, glaube ich, gefühlt dann die nächste Paarung, entweder nicht, leichter gemacht hat? Nein, weil wir sind dann gleich gegen die USA rangekommen, die
Nein, das
offensichtlich.
hat die nächste Paarung überhaupt nicht leicht gemacht. Unser Ziel war es, diese 22-23 Siege zu haben, weil wir unter anderem wussten, dass die USA in einer Gruppe mit Italien ungefähr mit 20 Gruppensiegen oder 21 Gruppensiegen ins Ziel laufen wird. Und dann hätten wir USA in Runde 1 vermeiden können, was dann tatsächlich für einen leicht besseren Turnierbaum für uns gesorgt hätte. Und vor allem habe ich viele Spieler da oder habe ich ein, zwei Spieler dabei gehabt, die aus welchen Gründen noch immer nicht in der Lage waren, eine WTC passende Vorbereitung durchzuführen. Und die halt Warmaster und WTC brauchten, um sich überhaupt erst wieder in Form zu spielen. So, und je später man dementsprechend auf die Top-Nation trifft, desto besser wäre es für uns in diesem Turnier geworden.
Aber jetzt meine Frage ist dann, wäre nicht mit zwei oder drei Siegen mehr nicht gleich Frankreich oder so gekommen als nächster Gegner?
Richtig, ja, die nächsten Gegner wären dann entweder Frankreich oder Spanien oder Australien geworden, aber das waren halt im Prinzip genau die Leute, die wir auch für diese Runde erwartet haben und für diese Runde spezifisch auch vorbereitet haben.
Okay. Das heißt, eure Vorbereitung ist nicht aufgegangen, verstehe.
Und die Vorbereitung ist damit auch nicht aufgegangen, richtig.
Meinst du, das spiegelt sich im Ergebnis wider oder war einfach eure Teamcomp gegen die der USA nicht gut, nicht optimal?
Nein, unsere Teamcomp gegen die USA war überhaupt nicht gut. Wir wussten seit dem Pyro Cup, wenn der Gegner auch noch Custodes dabei hat, haben wir Probleme. Beim Pyra Cup gab es niemanden, der gute Custodes gespielt hat, im Anführungszeichen, im Sinne von Volker Peils gute Custodes. Aber selbst da sah unsere Matrix immer schon so ein bisschen fragwürdig aus. Das heißt, die USA hatten alle drei Listen dabei, die für uns hart zu knacken waren. Sie hatten die Dark Angels dabei, gespielt von John Lennon. Sie hatten die Orks dabei, gespielt von Brian Sepp. Und sie hatten die Dämonen dabei, gespielt von Brian Doherty. Dazu die Custodes, die wir dann noch in der Lücke haben, und dann noch ihre, ich nenne mal ohne, nicht ohne Grund, ihre nicht wirklich Geheimwaffe, weil es war nicht geheim, sie hatten Nemo the Fish, also Wesley St. Heinz dabei auf Astra Militarum. Und das ist in der Masse zu viel für uns gewesen. Wir haben das Pairing noch relativ gut hinbekommen, tatsächlich von den Zahlen her, aber dann sind zu viele Sachen links und rechts schief gegangen. Tim hat gegen John Lennon 7-13 verloren, das ist noch völlig okay. Arne und Luis haben ihre Punkte geholt. Fred hat seine Punkte mit den Orks geholt, das war wichtig, um uns überhaupt hier im Rennen zu halten. So, aber dann sehen wir es ja. Niklas hat jetzt nach den 0 Punkten gegen die Holländer, hat er jetzt hier seinen ersten Punkt geholt gegen T1-Nation. Pau spielt seine Liste wirkt auf uns in der Vorbereitung super stabil. Also das war immer so eine Liste, die nicht hundertprozentig zu Paus Spielstil passte. Aber was die Liste halt immer gemacht hat, ist, ja, ich hole irgendwas zwischen 8 und 12 Punkten, eher 12. Ich kann sowas wie Legion of Excess kann ich einfach wegtanken und bringe das halt relativ sicher mit irgendwas um die 10 Punkten nach Hause. So, und hier passiert das erste Mal etwas. Ich glaube nicht, dass es an der Liste lag, auch im Nachhinein. Also die Liste hat nicht zum Spieler gepasst. Aber ich glaube, der Spieler war einfach wollte zu viel, glaube ich. Ich glaube dementsprechend, ne, Pau wollte einfach zu viel. Pau wollte das Spiel mitentscheiden. Pau wollte die Runde für uns mitentscheiden und pusht halt mit seiner Liste oder drückt auf jeden Fall offensiver mit seiner Liste, als er unbedingt sein muss. Nicht nur unbedingt in diesem Spiel. Dann wird es zu einem Würfelspiel, das tatsächlich für ihn nach hinten losgeht und verliert das knallhart 18-2. Komplette Überraschung für uns. Dass Niklas vermutlich von Orks überrannt wird und nicht so viele Punkte holt, war klar. Ein Punkt ist trotzdem natürlich ein bisschen zu wenig. Pau kriegt überraschend auf die Nase. Manu, wir wussten, wir müssen irgendwas gegen diese Astra Militarum-Liste wegschmeißen, tatsächlich. Wir hatten keine Erfahrung da rein. Man kann das nicht üben, weil man hat keinen Astra Militarum-Spieler sonst auf der Welt, der das auf dem Niveau spielt von Wesley St. Heinz. Das heißt, wir haben einfach gesagt, Manu, guck mal, wie viele Punkte du da rauskriegst. Und wir und die Amerikaner waren im Nachhinein einig, jo, 3 Punkte gegen Wesley St. Heinz ist völlig okay an der Stelle. Von daher, das war, ne, das sieht ja quasi hart aus, aber das war ein bisschen wie erwartet. Und Arthur hat auch damit gerechnet, dass er Volker Peils deutlich mehr Punkte abnimmt. Ist leider auch nicht passiert. So, und das heißt dann, am Endeffekt hast du halt 4 Spiele, aus denen du dann 9 Punkte zusammenholst. Damit ist ein Unentschieden nicht möglich.
Und der für mich der Fluch gegen die USA ist weiterhin dort. Bis gefühlt, nicht gefühlt, also die WTCs, die ich mitgemacht habe, und man kam auf zu den USA und verloren. Die letzten beiden Male sehr knapp. Da haben
Ja,
sie
das können wir dieses Mal sicherlich nicht sagen, dass wir sehr knapp verloren haben.
dieses Mal, gut, aber die Erklärung war ja da, ne? Die Erwartung war eine andere, der Turnier war eine andere, USA war nicht der optimale Gegner hier.
Ne, also auch wenn ich dann wieder Ärger von gewissen Personen aus der deutschen Community bekomme, die Vorbereitung der Amerikaner fühlte sich doch länger und intensiver an als vielleicht unsere, was einfach den Umständen geschuldet ist, dass sie als englischsprachige Menschen, die gut connected sind in der GW-Community, dann natürlich auch viele NDAs und viele Playtester in und um das Team herum sind. Das schöne Beispiel mit im Februar nicht mehr die Regeln der 11. Edition, der 10. Edition kennen, wurde schon mehrfach genannt. Von daher, das war uns dieses Jahr klar, dass das sehr, sehr schwer wird gegen die Amerikaner. Unsere Stärke kommt aus der langen, gründlichen Vorbereitung. Und 4, 5 Wochen Vorbereitung, also das konnten wir nicht aufholen.
Gucken wir hinterher nochmal auf den Turnierbaum. Wie gesagt, wir haben ja
Ja, gerne.
noch eine Knaller am Ende, dementsprechend. Aber nach dem USA in Niederlage ging es dann gegen unsere guten Freunde aus Österreich, die ja, glaube ich, alle uns bekannt sind. Ne? Wir waren alles Leute,
Ja, die kennen wir ja alle. Die kennen
unterwegs
wir ja
sind,
alle.
genau, die auch von Breaking Heads regelmäßig gecovert werden über die entsprechenden Team Austria Ranking. Matrix war aber, jetzt musste spontan gefüllt werden, oder? Weil die habt ihr jetzt im Turnierbaum auch nicht erwartet. Fragezeichen.
Nee, Österreich haben wir mit vorbereitet.
Okay.
Also Österreich ist eine Tier-1-Mannschaft
Ja.
und hat sich auch in den letzten Jahren so gut verkauft, dass immer die Chance bestand, dass wir in einer der Runden auf sie treffen.
Ja.
Von daher, gegen die haben wir vorbereitet.
Okay.
Ich glaube, Tier-1-Nation haben wir Schottland nicht vorbereitet und Kanada vielleicht. Was wir im Nachhinein hätten machen sollen. Aber gut.
Okay, es war wirklich sehr kurze Zeit diesmal, ne? Also.
Ja. Nein, nein, nein. Ich find, wir haben es.
Okay.
Also wir haben Österreich jetzt. Also, wie gesagt, der Fokus der Vorbereitung waren die 5 schon genannten Nationen. Das heißt Frankreich, USA, Spanien, Australien, Schweden. Ne, das war komplett der Fokus drauf. So, aber es hieß nicht, dass wir jetzt wie gegen die Niederländer. Dass wir jetzt irgendwie komplett unvorbereitet gegen die Österreicher eingegangen sind. Also wir hatten schon vor dem Turnier eine Matrix gegen Österreich.
Und sah das so gut aus, wie das Ergebnis das jetzt auch wieder spiegelt?
Nö, eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Also nicht überhaupt nicht, war eine solide Matrix, aber ja, sind halt dann doch mehrere Spiele besser gelaufen als gedacht. Arne holt seine 20 gegen die Imperial Knights auch sehr schnell. Luis holt seine 19-1 gegen die Tyranniden auch vergleichsweise schnell. Und dann ist schon sehr viel Druck auf dem Rest des österreichischen Teams da. Und dann gab es auch so zwischendurch so gewisse, ah, ja, okay, wir liegen schon fast 40 Punkte hinten. Ich glaube, das hat sehr schnell, fürchte ich, auch den Stecker dann aus der österreichischen Energie gezogen. Vielleicht doch irgendwie so ein Upset zu versuchen. Genau. Bemerkenswert hier noch Fred, der natürlich viele Orks gespielt hat, die ganze Zeit starke Probleme mit der Uhr hatte, immer in letzter Sekunde erst fertig geworden ist. Und das hier quasi in dem Moment, in dem er mitbekommt, ach, die Runde ist, ne, und das hier halt überhaupt nicht hinbekommt. So, und
Okay.
in dem Moment dann irgendwann sage ich, ja, okay, ich brauche nur noch 2 Punkte von dir, der hier nicht aus der Uhr läuft dann dadurch und uns also keine Zeitverwarnung holt. Das als coole Information. Verwarnung für Deutschland auf diesem Turnier dieses Mal null.
Okay. Sehr gut.
Nicht nur Karten, sondern sogar Verwarnung. Das ist
Ja.
nicht schlecht. Vor allem während die gesamte andere Halle darüber tobt, wie fies und gemein die Judges sind, fand ich das also das, von der Disziplin eine beachtliche Leistung in der ganzen Mannschaft.
Ist ja aber auch für die Organisatoren wichtig, dass die Spiele nicht sich endlos lange ziehen und ne, die müssen weitergehen. Die Ergebnisse müssen feststehen, dass man die Pairings machen kann.
Also war für uns, fürs Team, war das jetzt gegen Österreich, hat nochmal Spaß gemacht, war nochmal ein gutes Ende des Tages, aber es überwog natürlich dann trotzdem richtig von den USA auf die Nase bekommen. Dann verweben sich die Sachen natürlich auch so. Dann ist es so, oh ja, und gegen die Holländer haben wir ja auch schon nur knapp gewonnen. Und es ist dann, ne, es kommt dann einfach Selbstzweifel auf in der Mannschaft. Das ist leider nicht anders. Das ist dann leider nicht anders, dass dementsprechend nochmal ein klarer Sieg gegen Österreich hat schon so ein kleines bisschen geholfen, dass die sich nicht konnte, dass sie nicht komplett gegrübelt haben da irgendwie am Abend.
Ja, und auch hier nur zwei Tische abgegeben halt. Auch wieder gut für den Tiebreaker.
Ja, genau.
So, ne?
So, und gegen die Tau, das darf Manu gerne verlieren. Das ist, wie gesagt, für Manu übrigens auch erste BTC, das kann man vielleicht auch mal dazu sagen. Von den Zahlen her, die er dann geliefert hat, quasi würde man denken, na, das war ja alles gar nicht so gut. Aber was er von seinen Erwartungen, die er hatte in der Matrix und dem, was er dann gemacht hat und dem, was er dann geblockt hat, war das alles sehr gut.
Sehr schön. Dann war jetzt der dritte Tag vorbei. Ne? Wir haben ja den ersten Tag am Donnerstag nur ein Spiel, dann die Gruppenrunde beendet, dann ist jetzt die Seeding-Phase beendet. Pairings kamen dann Abend raus. Wie war die Stimmung, als es hieß, okay, geht nächste Runde gegen Spanien?
Ja, eigentlich alles entspannt. Haben wir gut vorbereitet. Die Matrix war sehr gut.
Und mal gucken,
Also,
was draus geworden ist.
Stimmung war locker.
Stimmung war
Ja.
gut.
Stimmung war zu locker im Nachhinein.
Und, ne, auch wenn es hier oben grün ist, eigentlich müssten die Zahlen hier beide gelb sein, weil es ein Draw ist. Für dich im Breaking Headstream, hab ich gehört, dass du sagst, dass dieses Draw war total unnötig und unerwartet.
Komplett verdattelt. Einfach fünf von acht Spielern ist das einzige Spiel auf der WTC, wo ich wirklich einfach stinksauer mit der Mannschaft war, an der Stelle, weil komplett unnötig verdattelt. Also und wirklich fünf Leute ohne Grund noch irgendwelche dummen Pushes gespielt oder sauriesige Fehler reingemacht, die du kritisieren würdest auf einem GT in Runde 2 gegen deinen Gegner, der auf seinem dritten Turnierspiel ist, so ungefähr. Also gab überhaupt keinen Grund, viel von den Dingen zu machen, die sie gemacht haben. Und jeder hat halt irgendwie von diesen fünf Leuten irgendwie 2 bis 4 Punkte liegen lassen. Und Differenzpunkte. Also es war wirklich so ein Spiel, wo ich mich wirklich gefragt habe, was zur Hölle ist hier jetzt los? Und so gedanklich schon. Das war wirklich sehr schade. So, und es war halt einfach, ne, es lief alles locker, aber es waren alles auch so ein bisschen so dieses, es hat irgendwo die letzte Konsequenz gefehlt. Und dann tatsächlich darauf zu achten, die Kommunikation einzuhalten, all das zu machen, was wir eigentlich eingeübt haben. Dann hat Pauls 020 natürlich auch nicht geholfen. Auch hier wieder ein 10-10-Spiel erwartet, wie bei allen anderen mit den T1-Nationen. Auch hier wollte Paul dann wieder offensiver spielen, als er wahrscheinlich im Nachhinein hätte spielen sollen und kam dann mit diesem Ergebnis nach Hause. Also der hat sich in so eine eigene Spirale vielleicht auch begeben. Dann war es super gut, dass Fritschen und Arthur jetzt dieses Mal gehalten haben gegen Spanien. Also jetzt ist der letzte Turniertag. Ne, da kommen dann langsam die Zahlen, die sie eingetragen haben, auch. Das ist auch super wichtig dann. Jetzt natürlich hier gegen so eine andere T1-Station. Manu gut gegen, genau. Also, aber wie gesagt, es hätten halt überall, jeder hätte noch irgendwo einen Punkt rausholen können. Hat 1 oder 2 Punkte liegen lassen. Von daher alles sehr schade.
Okay. Die Spanier hatten ja letztes Jahr nur eine B-Mannschaft oder C-Mannschaft gesendet, sind Platz
Genau.
20 geworden. Wie sieht es das Roster? Ich kenne zum Beispiel Terroxa, ich kenne Raven. Dann hört das bei mir schon in Spanien ein bisschen aus. Wie viele bekannte Namen sind denn wirklich dabei jetzt in dieser Mannschaft?
Nein, das war ganz klar die A-Mannschaft.
Ja, genau. Aber wie viele kennt man noch von früher? Jetzt nochmal für mich nochmal Holz, der nicht so tief im Scouting drin ist. Sind das alles große Namen auch aus der Vergangenheit oder sind da auch ein, zwei neue Spieler dabei?
Ja, du hast auch ein, zwei Leute dabei, die du nicht unbedingt kanntest oder auch nicht unbedingt kennen musst oder die teilweise vor meiner Zeit schon gut waren in Spanien und jetzt wieder mit dabei sind. So, aber so die bekanntesten, ne, Boya kennt man, Teroxa kennt man, Raven kennt man, so Esteban, Dura, Gil, George, sind alles Leute, die man kennen kann, wenn man sich intensiv mit der Materie auseinandersetzt. Aber letzten Endes, das war eine sehr gute Truppe, die sie dabei hatten. Nur ein, zwei und sie haben noch ein, zwei Leute nicht dabei gehabt, die aus irgendwelchen Gründen nicht konnten,
Ja.
die man vielleicht auch beim nächsten Mal noch sehen kann. Das heißt, es ist durchaus auch Potenzial bei den Spaniern. Das war jetzt nicht auf 8 Leuten ihre 8 besten Teamspieler mit dabei, sondern ein oder zwei konnten nicht. Wenn sie die nächstes Jahr noch dabei haben, sind sie vielleicht nochmal ein Ticken gefährlicher. Aber so oder so, es hat es für sie schon gereicht, gegen uns der Sonnenschein zu holen.
Auf jeden Fall.
Was mich, also du kriegst es mit, was mich auch im Nachhinein immer noch fürchterlich ärgert. Das Spiel wirklich zu verdatteln, das ja, war halt, und verdatteln, das ist einfach wirklich verdatteln. Einfach zu locker oder zu blutgierig dann, zu sehr im Singleplayer-Modus bei manchen Spielern. Ja, genau. Ja, nehme ich auf mich, hab ich auch nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, die nötige Spannung irgendwie vor diesem Spiel aufzubauen. Ich habe es auch nicht geschafft, die für mich aufzubauen, weil ich mir halt super sicher war, dass wir die sehr gemütlich besiegen werden. Von daher, muss ich auf mich nehmen hier. Und das sind halt 2 Punkte, die uns am, werden wir gleich sehen, die uns am Ende des Turniers dann doch massiv fehlen werden.
Ja, ein Punkt, oder?
Nee,
Unentschieden.
die, nee, 86. 86 Punkte für den Sieg.
Also die 2 Punkte, ja klar. Ja. Die 2 Punkte, weil dann halt wieder ein weiteres Draw. Wir haben ein Loss und ein Draw jetzt im Turnierbaum drin. Und trotzdem, dadurch, dass alle Top-Teams so eng beieinander liegen und dann schon gegeneinander gespielt haben, ist dann die letzte Runde tatsächlich gegen Frankreich noch gekommen. Weil wir doch gut
Genau.
genug noch waren in der Wertung, als wir nicht irgendwie ganz runtergegangen sind auf keine Ahnung, andere Teams, die an Stätte standen, Frankreich. Und das war ja nun das, wofür wir gefeiert worden sind, wo, glaube ich, auch viel Bier ausgegeben worden ist, viele Getränke abends ausgegeben worden sind. Und wo ich glaube auch für dich so ein bisschen oder für das ganze Team das Highlight vom Turnier ist. Weil nämlich
Ja.
Frankreich ungeschlagen war in wie viel 20, 22 WTC-Spielen vorher?
20, ne? 2 WTCs komplett ungeschlagen und jetzt in dieses Jahr erst in Runde 7 besiegt. Also 14, 16, 20 Spiele ungeschlagen, ja. Wir müssen mal nachgucken, ob sie tatsächlich in der WTC 22 in der letzten Runde ihr Spiel verloren haben. Also vielleicht ist, geht die Reihe auch noch länger. Aber also mindestens 20 Spiele ungeschlagen. Die sehr, sehr gute französische Truppe, die auch gegen die Amerikaner schon unentschieden gespielt hatte und halt in der Sekundärwertung vor dieser Runde eine klare Führung gegenüber den USA hatte. Das heißt, sie müssen am Ende unentschieden spielen und ein, zwei Tische gewinnen. Und dann sind sie wieder Weltmeister.
Und so wie ich das gehört habe, hattet ihr eine Pairing-Strategie, die einen gewissen Überraschungseffekt für die Franzosen hatte?
Ja, genau. Wir hatten uns 10 Tage vor dem Turnier hatte ich mich mit Paul Hilsdorf getroffen, unserem Pairing-Coach, ein wunderbarer Pairer. Und wir haben überlegt, was können wir machen gegen die USA? Da sind wir nicht auf super viel gekommen, weil es gab keine großen Möglichkeiten, um irgendwie diese Matrix zu retten. Und gegen Frankreich sah es tatsächlich nicht ganz so schlecht aus, aber doch ähnlich schlecht aus. Nur sie haben eine Nation weniger. Verzeihung, eine Fraktion weniger, die uns Sorgen macht. Und wir sind grundsätzlich auf den Gedanken gekommen, dass wir unsere Knights benutzen wollen. Und unsere Knights haben wir vorher immer, quasi Louise war in Anführungszeichen die Pairing-Prinzessin. Das heißt, wir haben immer versucht, Louise in ein gutes Matchup für ihn zu kriegen. Und das Ergebnis war halt, dass er über das ganze Turnier, egal gegen wen er gespielt hat, egal gegen welche Top-Nation, hatte zuverlässig hohe Punkte geholt. So, und wir sind davon ausgegangen, dass die Franzosen damit rechnen werden, dass wir die Knights genauso benutzen. Das heißt, sie haben mehrere Fraktionen, die Knights sehr gut countern. Also Louis Matrix war sehr, sehr schlecht gegen die Franzosen. Das heißt, was wir versucht haben, ist Louis selbst in die guten Matchups, die er hätte bekommen können, wo wir ihn hätten reinwerfen können, nicht reinzuwerfen, sondern ihn auf der Hand zu behalten, damit die Franzosen ein, zwei Fraktionen, die auch gegen andere Sachen von uns schlecht sein würden, ebenfalls auf der Hand behalten. Und wir am Ende den Zustand haben, dass die Fraktion, die dann gegen Louis spielt, eine Fraktion ist, die aus französischer Sicht gut für sie in der Matrix ist, die aus Louis Sicht also schlecht ist, aber die Louis trotzdem per Coin-Flip gewinnen kann. Wenn er diesen, also wir haben ein bisschen, wir haben quasi eine zweiwöchige Strategie darauf aufgebaut, können wir diesen Münzwurf gewinnen? So, Aber das Ergebnis da ist dadurch auch, dass die Matrix für alle anderen besser wird. Wir streichen quasi eine Person komplett raus, die wir normalerweise versorgen müssten mit guten Matchups. Und wissen auch, beim Gegner müssen wir uns um eine weitere Fraktion nicht mehr kümmern, die wir ansonsten besetzen müssten, wo wir ansonsten unsere guten Spieler draufsetzen müssen. Das heißt, wir hatten jetzt das erste Mal die Möglichkeit, zum Beispiel Arne mal einen Tisch zu geben, Tim mit seinem Lieblingsmatchup zu versorgen und so weiter und so und die anderen deutlich besser zu machen. Und dann hat das wunderschön geklappt. Luis steht auf der Linie auf, spielt gegen Alban, den französischen Warmaster, zweifachen Weltmeister, Stützen des Teams, inzwischen auch mit im Coaching-Team, mit in der strategischen Beteiligung, der noch völlig zu Recht gesagt hat, der vor dem Turnier Deutschland sehe er nicht als Contender, was ja auch richtig war. Aber es ist natürlich dann trotzdem sehr schön gewesen, dieses Spiel dann einfach. Genau. Und die Franzosen haben uns auch deswegen nicht als Contender gesehen, weil sie letztes Jahr nicht gegen uns gespielt haben. Punkt. Und die Amerikaner sind deswegen dieses Jahr sehr gut vorbereitet auf uns, weil sie letztes Jahr gegen uns gespielt haben. Weil diese Mannschaft, die wir hier aufgestellt haben, einfach bockstark von hinten nach vorne ist, wenn sie sich vernünftig vorbereitet auf das Turnier, wenn sie alle Möglichkeiten hat, sich vernünftig vorzubereiten auf das Turnier. Ne? Von daher, alles wunderbar. Perling läuft genauso, wie wir uns das erträumt hatten, von vorne bis hinten. Louis deployed auf der Linie und Alban deployed weiter hinten und weiter hinten und weiter hinten und weiter hinten, also schön defensiv. Und genau, das Spiel läuft schon wunderschön ab, dass Louis nach vorne pusht, ein paar Dinge tötet und dann sagt, soll ich da weiter reinpushen in diesen Irrsinn? Und Alban gibt die Information immer weiter an seine Coaches, ja, ich hole 15 Punkte. Ich hole 15 Punkte. Es ist ganz klar, Alban ist überzeugt, Louis pusht in ihn rein, er tötet ihn, fertig. Also 15 plus Punkte. Mindestens 15. Mindestens 15. So, und dann kann ich Louis nach im Prinzip 1,5 Stunden sagen, nein, nein, du musst hier nicht pushen. Du gehst einfach nach hinten. Denn Arne hat auf seinem Tisch, hat mit seinem Tisch, keine Ahnung, warum die Franzosen uns ausgerechnet die Votlinien reingeworfen haben, komplette Fehleinschätzung der Franzosen, mangelnde Vorbereitung, konnten wir sofort ausnutzen. Auf seinem Tisch sicheres 20-0. Wenn er nicht anfängt, ist es ein sicheres 16-4. Also von daher alles bestens. Tim konnte anfangen gegen Olfi Weiß. Es gibt eine sehr schöne Szene. Er fragt mich auch alles super schnell nach dem Anfang natürlich. Soll ich versuchen, auf Punkte zu pushen? Ich finde das sehr riskant, hier auf hohe Punkte zu pushen. Ja, du pushst jetzt auf hohe Punkte. Das machen wir jetzt hier, das brauchen wir jetzt hier. Genau, das sind die zwei Matches, mit denen wir dann auch an der Stelle gerechnet hatten. Und dann fängt Niklas an. Und Benjamin hat relativ, ich würde nicht sagen, on the line deployed, aber dann doch so, dass, wenn Niklas als nächstes dran ist, er wirklich alles chargen, alles abbinden kann und fragt halt, oh, soll ich hier pushen oder soll ich pushen? Und ich gucke halt auf diesen Tisch und ich bin so, wozu, also ich möchte fast sagen, wozu fragst du mich? Also, er soll fragen, ne? Aber er zweifelt doch selber, er möchte das eigentlich langsam spielen und das heißt, Niklas auch noch zum Pushen geschickt. Und tatsächlich, also bei Tim, dass das bei Tim funktioniert, das ist halt einfach Tim. Ne? Also das ist halt schon Tim und 3 Sekunden, das ist schon super. Dass es bei Niklas funktioniert, das ist schon super, dass er hier im letzten Spiel nochmal wirklich sein ganzes Talent zeigen kann. Und die Franzosen sind komplett unbeeindruckt. Das ist einfach das Schöne. Wir haben diese Pushes innerhalb der ersten 15 Minuten, nachdem sie mit der Aufstellung durch waren und es klar war, gegeben. Und dann sitzen wir am Rand der Halle. So, und ich sitze am Rand der Halle, weil ich weiß, dass wenn ich an den Tischen vorbeilaufe, ich mit den Spielern kommuniziere, wie es aussieht. Wenn ich aber mit den Spielern kommuniziere, wie es aussieht, besteht die Mühe, ne, kriegt es zwangsläufig natürlich auch der Gegner mit. Und wenn ein Coach zu einem Tisch läuft, die Franzosen laufen da mit 6, 7 Coaches rum, ne, dann, die sind alle entspannt, es ist alles ein Hühnerhaufen, es ist alles kein Hühnerhaufen, sondern die sind alle entspannt, die wissen ganz genau, wir müssen das Unentschieden holen, wir müssen nur ein paar Tische gewinnen, alles ist gut, wir spielen es hier einfach sicher runter, wir wissen, wie gut unsere Leute sind. So. Aber bei den Franzosen, obwohl wir auf 3 Tischen extrem pushen, und 2 andere Tische auch gar nicht so schlecht aussehen und ein Tisch auch noch in jede Richtung schwingen kann, reagieren die Franzosen halt nicht. Ne, weil sie halt einen vorgegebenen Plan haben mit nicht in Panik verfallen, Spiele ruhig runterspielen, Punkte beenden, fertig. Und ein schönes Beispiel dafür ist dann das Spiel Sacco gegen Berardes, wo halt die halt, ich glaube, fast als erstes fertig sind, weil beide halt in der Position sind, wo keiner richtig pushen kann, ohne alles zu riskieren. Und sie haben genügend Zeit auf der Uhr und Alexandre geht halt zu seinem Coach und sagt halt, okay, Leute, soll ich pushen? Ich habe die Möglichkeit, ich habe die Zeit, ich kann auch noch 2 Minuten warten. Und die Coaches sagen ihm halt, nein, nein, alles gut, wir haben alles im Griff, spiel dein Spiel. So, das heißt, der war auch fuchsteufelswitzig. Der ist auch zornig aus der Halle gestampft. Den wirst du auch bei der Siegerehrung nicht mehr bei den Franzosen auf dem Podium gefunden haben. Der war so stinksauer auf alle, der ist einfach aus der Halle raus und nach Hause. Genau, so. Aber ihm wird die Information nicht von den Coaches gegeben. Und das heißt, er beendet sein Spiel und quasi er ist in Runde 5 und zählt die Secondaries für Runde 5 aus. Und in diesem Moment, es sind 1,5 Stunden vergangen, kommen die französischen Coaches, um ihn zu fragen, ob er pushen kann.
Das ist ein Streamspiel auch gewesen, ne? Also auf dem Stream wurde sich gefragt, warum machen die jetzt so zügig alles fertig? Ist doch genug Zeit, spielt doch ruhig weiter. Aber mit den Informationen, die da waren, ich glaube, Manuel war auch happy über die 10 Punkte dann, oder was?
Manuel war komplett zufrieden mit den 10 Punkten.
Da muss man,
Genau.
ja.
So, Arthur, das muss man hier nochmal herausstellen. No? Matt Bonnet, der war der Scorer für die Franzosen auf diesem Turnier bis zu dieser Runde. Hat auf der ganzen BTC, und die Franzosen haben nur Top-Gegner gespielt, hat er 9 Punkte insgesamt abgegeben und gibt dem Arthur nochmal 8 Punkte ab. Also richtig, richtig, richtig gutes Spiel am Ende noch von Arthur. Gerade Fritschi und Arthur hier nochmal ein richtig gutes Spiel zum Ende rausgehauen. Ja, Tim sowieso, Luis mit 8-12, aus meiner Sicht trotzdem mal für mich mal sein schönstes Spiel auf dem Ganzen. Und Arne hat wie das ganze Turnier einfach mit seinen Speedern und Aircraft-Leute überfahren oder fast immer die ganze Zeit. Nein, das war alles gut. Fred 8-12 gegen Nekons ist dann tatsächlich auch ein bisschen unter der Erwartung am Ende. Aber das hat uns dann nicht mehr gestört.
Meine Frage ist natürlich jetzt, wäre das auch möglich gewesen, wenn man sie gleich in der ersten Runde von dieser Phase erwischt hätte? Oder wären die dann noch aufmerksamer gewesen? Hast du da eine Theorie?
Also am Plan hätte sich exakt nichts geändert.
Ja.
Also das ist
Euer
es.
Plan war da, ne? Nur jetzt.
Der Plan war da, wir haben genau den Plan umgesetzt. Wir haben unsere Matrix künstlich verschlechtert, um sie an anderen Stellen besser zu machen. Das hat unglaublich gut geklappt. Und haben dann gesagt und haben quasi das ganze Risiko der Runde auf Louis Schulter gelegt. So, weil Louis soll da aus diesem Spiel, soll er halt mit erwartungsgemäß, also Erwartung, die sowohl Luis und ich würde schwören, auch Alban aufgeschrieben haben, ist, ja, so 3 Punkte holt Luis aus diesem Spiel. Der Plan funktioniert. Also natürlich, es ist das letzte Spiel, es ist das letzte Spiel der WTC. Vielleicht spielen die Jungs auch befreiter auf, vielleicht wollen sie auch nochmal zeigen, was sie können, bevor die WTC zu Ende ist und sie sich. Ich glaube nicht, dass die Stimmung so gut gewesen wäre, wenn man jetzt noch gegen Frankreich verloren hätte. Ne, dann wären das am Ende Niederlagen gegen die USA, Frankreich und ein Unentschieden gegen Spanien ein unnötiges. Also, weiß ich nicht. So, ich gehe davon aus, da wollten auch noch einige zeigen, wie gut sie eigentlich dann doch sind. Und das vielleicht dann nächstes nochmal in Spiel 7 in Erinnerung rufen.
Sind ja auch hypothetische Fragen, ne? Weil du weißt ja nicht, wie es gelaufen wäre halt gerade. Meinst du denn,
Also, Christian, es sind ja 2 Wochen vergangen. Ich habe jetzt schon vieles gehört. Entschuldigung, dass ich hier unterbreche.
kein Problem.
Aber vom französischen Stream, der behauptet, dass wir auf 8 Tischen irgendwie on the line deployed hätten und versucht hätten anzufangen, was nicht der Fall war. Zu keinem Zeitpunkt der Fall war. Bis hin zu, es sei ungerecht gewesen, dass Frankreich gegen uns hätte spielen müssen in der letzten Runde, weil es bei uns ja um nichts ging. Was auch so ein bisschen so dieses, es ging um nichts? Was? Was? Wir spielen ums Podium mit. Ja, natürlich geht es für uns doch um was. Also, Entschuldigung. Also, da waren schon so ein paar Sachen, die mich etwas verwirrt haben. Wir hatten eine gute Mannschaft. Wir hatten eine gute Vorbereitung auf Frankreich. Frankreich hat sich aus meiner Sicht nicht so vorbereitet auf uns, wie wir uns auf sie vorbereitet haben, was verständlich ist, aber das ist natürlich auch ein Teil des Ganzen, das man vielleicht auch einfach mal erwähnt haben sollte. So, und dann klappt natürlich der Pairing-Plan perfekt. Und dann klappt natürlich, ne, ich es ist 91-69. So, das heißt, wenn ich, sagen wir mal, Tim und Niklas gehen 3 Punkte runter, dann haben wir das immer noch gewonnen. Also es ist nicht so, als ob hier jetzt unbedingt wir kompletten Push auf allen Tischen brauchen.
Genau, es geht auch, ich meine, der Sieg gegen Frankreich selber ist schon eine Großtat, weil, wie gesagt, die Siegesserie beendet. Gleichzeitig, der Amerikaner hat dadurch mit aufs Podium geholfen. Da haben sich die Art of War-Kollegen auch mit ein paar netten, Memes und Reels bedankt dafür.
Ein sehr guten Lieb sogar, ja.
Hilft natürlich auch, wenn Niklaus auch immer schöne Posen strikt, wenn er fotografiert wird. Dann könnte man ja sehr gut seinen Kopf ausschneiden und benutzen. Also ich glaube, dadurch ist ja auch noch wahnsinnig spannend geworden. Ich habe jetzt, letztes Jahr war halt irgendwie okay, ja, Frankreich gegen Belgien sind durch, okay, geht um nichts mehr. Da war es eher interessanter für uns. Ja, schafft Polen und USA, gibt es da das Unentschieden, was uns dann noch nach oben katapultiert. Dieses Jahr habe ich ja auch am Bildschirm gesessen bis zur letzten Minute und geguckt, kriegen die USA noch die letzten Punkte rein aus dem Militarumspiel und sowas da und gleichzeitig verfolgt, was passiert da in Frankreich? Oh, plötzlich, nee, oh, wir haben im Chat so, ne, I'm from France, we have lost against Germany. Also da ist da richtig viel Dynamik drin gewesen. Ich glaube, das hat auch schon alleine der WTC gut getan, dann auch so ein bisschen Spannung am Ende zu haben und nochmal ein bisschen was durcheinander zu wirbeln. Von daher alleine, das ist schon Gold wert von dem ganzen Standpunkt des Spannungsaufbaus und das, okay, da geht's um was und da passiert auch was in der letzten Runde noch. Weil wenn wir mal angucken, wie so am Ende die Stände sind, bevor wir nochmal kurz auf die Spieler gucken, es ist halt hier oben ein ganzer Block mit 5-1-1 dabei halt, ne? Also von Platz 2 bis Platz 6 sind alles die gleichen Punkte auf der Ebene und dann ist der Tiebreaker wieder, der halt reinhaut und dementsprechend die Platzierung entscheidet.
Ja, man muss ein bisschen dazu sagen, dass das Turnier halt immer Schweizer System ist, aber dass dieses Jahr sehr gut funktioniert hat, unter anderem auch, weil dann, keine Ahnung, so Überraschungsdinge wie Australien spielt dann plötzlich mittendrin doch nochmal unentschieden gegen Neuseeland und landet dann doch nicht da, dass fast alle gegeneinander gespielt haben da oben. Und da oben bedeutet in diesem Fall USA, Frankreich, Spanien, Schweden und wir. Ne? Und ich habe keine Ahnung, gegen wen England davon gespielt hat tatsächlich. Magst du das einmal aufmachen?
England war dieses Jahr ein bisschen das U-Boot.
Ja, U-Boot. Ah ja, genau, weil sie unentschieden gegen Norwegen hatten. So, und dann spielen sie genau einmal gegen Schweden. Und
Verliert.
wunderbar, alles gut, alles gute Gegner, aber halt nicht zu vergleichen mit dem, was da oben rumläuft. Man muss immer bei diesen Spielen mit Schweizer System zwischen sportlicher Wertung und jeglicher anderer Wertung muss man halt so ein kleines bisschen unterscheiden. Und sportlich gesehen bin ich mehr als zufrieden. Wir haben eine klare Niederlage gegen die USA nicht verhindern können, das ist richtig. Aber wir haben die Franzosen geschlagen. Wir haben uns super stark in allen Spielen präsentiert. Wir haben auch Spanien dominiert, auch wenn es am Ende nur ein 84 Punkte ist. Aber gut, da gehen wir nächstes Mal konzentrierter rein und fertig, also auch da. Und die einzigen, die wir nicht gespielt haben, wo es nochmal interessant gewesen wäre, wie endet das Spiel, das waren die Schweden.
Die wir die letzten beiden Jahre aber jeweils, glaube ich, spielen durften.
Die super stark waren. Und du hast es gesagt, es war alles eng zusammen. Und am Ende, ne, überleg kurz, wir haben holen die 2 Punkte mehr gegen Spanien, ne, und haben dann ein Unentschieden weniger. Dann haben wir die gleiche Bilanz wie die USA.
Genau.
Ne, ja. Und haben übrigens die Sekundärwertung besser. Also,
Man
ne, Theo, also ne, es wäre schon sehr, 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 sehr viel noch gegangen in dieser letzten Runde. Die Schweden brauchen einen Punkt mehr und sie sind Weltmeister. Jetzt sind sie dann am Ende Vierter. Also das System mit dem, das Schweizer System ist halt so eine Sache, sag ich mal.
Es ist vor allen Dingen, ich finde, es ist so eine Sache, weil auch letztes Jahr war es auch halt, ne? Wir sind auf Platz 2 gelandet, weil wir die besseren Tiebreaker hatten. So, ne? Weil wir mehr Punkte hatten oder irgendwas da, weil klar, wir hatten einfach die besseren Tiebreaker im Gegensatz zu den USA. Und das ist so ein bisschen, wo ich mich frage, haben wir vielleicht zu wenig Runden? Müssen wir eigentlich, oder müsste, ne, macht die Gruppenphase Sinn? Wenn die Gruppenphase sowieso eigentlich nur darauf wartet, dass die Leute endlich da oben gegeneinander spielen. Aber andererseits, wenn die Gruppenphase nicht hast, dann fragen die kleinen Nationen sich, warum soll ich auf ein großes Turnier fahren, wenn ich halt irgendwie ohnehin gleich nur unten spiele? Also ich glaube, da gibt es noch so ein paar Dinge, die ungelöst sind. Immer oben
Wir
reicher Punkte.
planen von deutscher Seite in den nächsten Monaten dem BTC nochmal einen Vorschlag zu machen, indem wir im Prinzip das, was wir in den letzten Jahren ja auch erfolgreich auf den German Finals angewendet haben, nämlich die K.O.-Phase mit Falltür, indem wir das versuchen, auch hier auf das Prinzip anzuwenden. Das heißt, aus der Gruppenphase entsteht, wie in vielen anderen Sportarten, dann ein K.O.-System. Aber da wir 40.000 spielen, wer in diesem K.O.-System verliert, beendet nicht das Turnier, sondern fällt quasi in das ganz reguläre Schweizer System Turnierfeld zurück. Und da gucken wir mal, ob wir das vernünftig ausgearbeitet kriegen und ob wir da die Captains von überzeugt kriegen, einfach dieses System zu ändern. Denn es ist halt einfach, es war geil dieses Jahr, durch Zufall, weil es so super spannend war. Aber es ist trotzdem als System halt absoluter Murks. Also es sagt ja halt den ersten. So, es sagt ja halt berechtigt wahrscheinlich den ersten Platz und das war's halt.
Aber wenn du Pech hast, ist sogar der erste Platz eventuell noch nur auch mit einem Tiebreaker zu erreichen. Das ist
Ja, eben.
halt schade, das macht auch keinen Sinn für so ein großes internationales Turnier. Gibt es denn schon Gespräche mit anderen Captains, dass da auch andere Captains oder andere Teams sagen, das gefällt uns nicht, wir hätten gerne ein anderes System da oben, dass man schon mal, wo
Also
man
ja,
sagt,
die Gespräche gibt's die ganze Zeit. Die sind dann natürlich, weiß ich nicht, vielleicht haben wir als Deutsche dann ein besonderes Auge oder sonst irgendwas. Also es ist, aber ich habe das von mehreren Nationen schon gehört. Ich habe das in der großen Captains-Versammlung bei der BTC den anderen Captains schon vorgestellt, dass wir uns daran setzen werden und halt in den nächsten Monaten einen konkreten Vorschlag für das nächste Jahr präsentieren.
ja, sehr schön. Gucken wir noch einmal kurz auf unsere Spieler. Gale hat mit 6-0-1 die beste Wertung erreicht. Er ist un ein Unentschieden, 6 Siege. Überraschend für dich?
Nee, überhaupt nicht. Arne habe ich, weiß ich nicht, 23 oder so das letzte Mal so in Form gesehen. Ja, 23 irgendwie. Das haut hin. So 23, 22. Der war halt komplett da. Der war komplett in der Meta. Der kannte jede Liste. Der wusste ganz genau, was seine Liste macht. Der hat Spiele reingehauen ohne Ende. Und dann hatte er auch noch das, was an dann besonders schön kann, wenn er so eine Liste bekommt, die halt einfach S plus ist. Ne, die im Idealfall der Gegner auch noch nicht gecheckt hat. Liste geschrieben von Niklas Frerichs zusammen mit Arne oder von Niklas Frerichs alleine, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wer auch immer von den beiden, nee, ich glaube, es war Froggy. Froggy hat, glaube ich, diese Flieger eingeführt noch in diese Liste. Und diese Flieger sind halt einfach das Beste, was man sich vorstellen kann. Die countern halt so viele Sachen. Die bringen diese Dark Angels nochmal auf ein so anderes Niveau. Wir haben andere Dark Angels-Spieler gehabt in diesem Turnier, Innes Wilson, John Lennon, die auch Dark Angels gespielt haben, die längst nicht so einen Einfluss aufs Team genommen haben, wie Arne für Deutschland, der wirklich unser absolut zuverlässiger Topscorer hier war. Ja, und einfach eine Arne Zernt in Topform zu sehen, war einfach richtig schön. Habe ich tatsächlich auch super lange nicht mehr so in Topform gesehen, wie jetzt von, ich weiß nicht, so in dieser Zeit kurz vom German Super Major bis hin zur WTC. Das war richtig, richtig toll. Und am Ende hatte er eine fantastische Liste und hat alles damit umgesetzt, was wir uns vorstellen können. Zählt leider auch zu diejenigen, die schon irgendwie gefühlt Spanien schon geschlagen hatten und dann auch da ein paar Flüchtigkeitsfehler noch mit eingebaut haben. Aber das passiert.
War
Und
das
wie gesagt, Spanien nehme ich einfach auf mich.
genau.
Ne, das ist halt einfach nicht genügend genaue Anweisungen an die Spieler, was sie machen sollen, noch nicht die Spannung hochgehalten. Ja.
Nun muss man natürlich sagen, dass die Ergebnisse hier natürlich nicht unbedingt immer komplett mit der Spielerqualität korrelieren, weil im Teams kriegt man halt manchmal auch einfach schlechte Matches oder gute Matches zugespielt. Du hast gesagt,
Ja, und man muss ganz fair, also zum Beispiel Arthur wusste auch schon vor der WTC, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit seine Bilanz ungefähr so sein wird. Und ein Arthur ist die ganze Zeit unsere Person gewesen, von der wir vor der WTC gesagt haben, den schmeißen wir quasi rein, wo wir ihn reinschmeißen können. Der versucht, die Custodes der Amerikaner mal zu blocken oder die Orks der Franzosen oder. Also jeweils immer dann teilweise die Topscorer der anderen Top-Nationen. Das heißt, wer hier von Arthur ist ein sehr, sehr guter Spieler, der diesen Spielern dann fast immer noch irgendwo Punkte abgenommen hat. Manchmal hat es halt nicht geklappt.
Ja, und das ist nochmal wichtig, ne? Dass eben für alle, die sich noch nicht so gut auskennen, das heißt nicht, dass Arthur der schlechteste Spieler im Team war, dass einfach nur, dass Arthurs Rolle war, wie du schon gesagt hast, Sachen zu blocken. Und das führt dann manchmal dazu, dass man halt das Spiel auch nicht gewinnt, aber trotzdem wichtige Punkte fürs Team holt. Gibt's doch von deiner Seite aus, ich glaube, Pau war sehr unzufrieden, habe ich in eurem Breaking Head Streams gesehen, dass Pau war sehr unzufrieden mit Sven.
Pau hat sich selber in eine psychologische Todesspirale reingebracht in dieser WTC, in der wir ihn einfach nicht rausbekommen haben. Ne? Pau wollte gerne mit, gerade soweit es losging gegen die Top-Mannschaften, wollte Pau gerne Einfluss auf die Gesamtrunde nehmen, in dem Sinne, dass er ein positives Ergebnis mit seiner Drukhari-Liste beisteuert. Aber er spielt eine Liste, mit der er das, was er an 40.000 spielen kann, überhaupt nicht zeigen kann. So, das heißt, um das zu machen, muss er quasi seine ganzen Demon Engines offensiv nach vorne schieben und darauf bauen, dass der Gegner abprallt. So, jetzt liefen aber mehrere Spiele nacheinander so unglücklich, dass die halt nicht abgeprallt sind und dann hat er keine Möglichkeiten mehr, irgendwas zu machen und geht einfach unter. Und aus dieser ersten Niederlage resultiert halt das Gefühl, oh, das muss ich ausgleichen. Ne, das muss ich ausgleichen. Ich hab gerade die Mannschaft hängen lassen. So, in dem Spiel will ich aber auch jetzt wirklich nicht die Mannschaft hängen lassen. Ne, und anstelle dann einfach seine Liste ruhig runterzuspielen, das, was er die ganze Zeit in der Vorbereitung gemacht hat, ne, einfach sagen, gemütlich den 11, 12, 11, 9 Sieg, 12, 8 Sieg, 13, 7 Sieg nach Hause zu bringen oder zum Not auch mal die 8, 12 Niederlage hätte uns ja auch geholfen. Ne, kommt er nicht aus seinem Tunnel raus, der will halt quasi die vorherige Niederlage ausgleichen und es wird halt noch schlimmer und es wird halt noch schlimmer und er kommt bis zum Ende des Turniers nicht mehr nach raus.
Gibt es sonst noch irgendwie zu den Spielern und den Ergebnissen noch etwas Bemerkenswertes, wo du sagst, dass wir das nochmal hervorheben?
Ja, Fred 4-3, aber gegen halt unsere drei Top-Gegner richtig gut Punkte gesammelt, richtig wichtige Punkte gesammelt gegen die USA, gegen Spanien und auch 8 Punkte gegen Frankreich ist immer noch aller Ehren wert, von daher damit sehr zufrieden. Niklas, ganz wild mit Legion of Excess, da hatten wir uns wirklich gehofft, dass das einer unserer Topscorer wird, als wir 2 Wochen vor der WTC zumindest, als wir da über die Listen und die Spieler geredet haben und hat ganz, ganz lange gebraucht, um jetzt ins Turnier zu kommen. Also 4-3, da sind halt 2 Siege in der Gruppenphase dabei und dann hohe Niederlagen halt auch gegen die Niederlande, gegen Spanien, gegen die USA. Aber völlig egal, am Ende war er da, als es nochmal richtig, richtig wichtig wurde. Und hat nochmal richtig gut gespielt gegen die Franzosen. Das war auch nochmal schön. Das war nochmal ein schönes, ein richtig wichtig. Das war, glaube ich, auch für Niklas nochmal richtig wichtig, dass er noch mit einem positiven Erlebnis aus dieser WTC rausgegangen ist.
Okay.
Ja, ich glaube, Tim und Luis muss man, doch, muss man was zu sagen. Für Luis, für Tim, das kann man vielleicht auch nochmal herausstellen. War das die zweite WTC? Also ist jetzt ein Jahr vergangen, seitdem er die erste WTC gespielt hat. Der Mann kommt uns vor wie so ein Veteran von 10 Jahren. Der ist kein Veteran von 10 Jahren. Und letztes Jahr war er auf einer Votenliste, die komplett überpowered war, die so wie er sie gespielt hat, die niemand begriffen hat. Das war dieses Jahr schon durchaus anders. Also da konnten genügend andere Top-Nationen, hatten auch Votan dabei, wussten auch, wie sie richtig gegen Votan spielen. Umso bemerkenswerter, das darf man vielleicht nochmal herausstellen, ist es, dass er hier mit Votan 6 Siege geholt hat. Unglaublich starke Leistung von Tim Schneider. Und da möchte ich ganz am Ende nochmal unsere 2 Debütanten herausstellen, die genau unterschiedliche Dinge gemacht haben. Manu, der aus seiner nicht so guten Matrix, das muss man leider sagen, dann noch das mit Abstand Beste rausgeholt hat, was er da irgendwie rausholen konnte. Und Luis, der in jedem Spiel, den wir versucht haben, in jedem Spiel, bis auf die Franzosen, wie gesagt, versucht haben, eins seiner guten Matchups zu geben, aber der das auch jedes Mal super zuverlässig nach Hause gebracht hat. Zwei ganz starke Debütanten, die uns ja richtig Freude gemacht haben auf der WTC. Insgesamt starkes Team, guter Auftritt. Ich bin viel am Meckern, auch in diesem Gespräch. Du hörst mich, ich bin wieder viel am Meckern und viel am Grummeln und das und hätten wir noch anders machen können und das hätte ich noch anders machen können und da hätte ich mich noch drauf konzentrieren können. Aber ich will das jetzt noch mal ganz am Ende sagen, ne? Fantastischer Mannschaftsauftritt, richtig gut gespielt, richtig gut zusammengehalten, Zusammenhalt da, Mannschaft da, spielerisch fast alles gut. Von daher, ich bin sehr glücklich auch wieder mit dieser WTC. Aber wenn wir mehr Vorbereitung haben, werden hoffentlich ein, zwei andere Dinge auch ein bisschen besser.
Letzte Frage, die ich nicht hätte für heute, weil alle Themen, was so die Zukunft des Teams angeht und deine Wiederwahl zum Captain, würde ich nochmal einen extra Bereich dann verschieben, dass wir heute das nicht zu aus. Also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl. Du bist vorgestern wieder
Dankeschön.
zum Captain gewählt worden. Du hast gesagt, ein Jahr lang machst du es noch, zusammen mit Paul und Justin. Auf jeden Fall mit Paul habe ich gehört.
Nee, Justin ist auch mit dabei. Also das Motto ist relativ einfach. Paul Hilshoff und ich haben von Anfang an gesagt, das ist ein Dreijahresplan. Das bedeutet nicht, dass wir alles sofort nach der WTC 27 hinschmeißen und sagen, nach uns die Sintflut, sondern das Ziel soll ein guter, soll ein geregelter Übergang sein. Wir müssen eine vernünftige Nachfolge finden, wenn wir eine vernünftige Nachfolge finden. Aber erstmal, nur grundsätzlich war es das Ziel, es bis 27 auf jeden Fall zu machen. Vor allem mit Paul Hilsdorf, der genau dieses Jahr noch so halbwegs opfern kann, aber wie so viele dann im weiteren Berufs-, Familienleben etc. angekommen ist, dass dann irgendwann einfach die Zeit knapp wird, um so unglaublich viel Zeit zu investieren, wie Paul halt einfach investiert hat.
Darüber reden wir aber auch nochmal dann, wie es dann
Ja.
weitergeht, was ihr so vorhabt und alles. Eine letzte Frage zur WTC. Gibt es irgendwas in der Tabelle oder von den Mannschaften, die dich überrascht hat dieses Jahr, wo du sagst, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet?
Ich habe mit Australien weiter oben gerechnet. Das war ein sehr guter Auftritt beim Challenger Cup, also beim großen nordamerikanischen Teamturnier. Die Mannschaft hatte ihre stärksten Spieler dabei, mit Liam Hackett, mit Erica Ferris, mit Jacob Vaughan vor allem auf Orks, absolutes Monster. Und dann ist irgendwas in ihnen gebrochen. Also sie haben eigentlich so gestartet, wie ich erwartet hatte. Und dann, nachdem sie dieses eine Spiel gegen die USA um einen Punkt verloren hatten, ist halt irgendwas bei denen komplett kaputt gegangen. Also wenn man sich das anguckt, man verliert gegen die USA um einen Punkt und ärgert sich da schon über die Judges. Spielt dann unentschieden gegen Neuseeland, ärgert sich dann über die Judges und gegen Spanien haben sie halt teilweise ne, ganze Spiele einfach geschmissen, weil sie halt so viel Ärger mit den Judges hatten und genau dieses System, über das wir vorher gesprochen haben, mit den harten Karten und so weiter. Also, ich glaube, da war überhaupt keine Konzentration für das Spiel mehr da am Ende.
Okay.
Und die waren komplett. Wir sind hier verraten und verkauft und warum wollen uns diese Judges von diesem Turnier vergraulen? Ich hab lange mit dem australischen Captain gesprochen und unabhängig davon, wie die Australier jetzt, wie fair oder wie gut dann die einzelnen Spieler jeweils gespielt haben, der war halt tatsächlich auf dem Motto, dass er gesagt hat, das war für mich jetzt seit 22, seit nach der Weltmeisterschaft war das wieder das erste Jahr und das bleibt auch erstmal wieder das erste Jahr, denn dafür gebe ich, in Anführungszeichen, dafür gebe ich keine 10.000 Dollar aus, um hierher, oder was auch immer die australische Währung sein mag, um hierher zu fliegen. Das ist einfach, um dann hier mich 3 Tage mit Judges zu streiten, die uns massiv auf dem Kicker haben.
Okay.
Ja, ist natürlich eine harte Reaktion, aber komplett verständlich dann. Und wie gesagt, da trifft dann halt ein Team, das dieses Judging überhaupt nicht gewohnt ist, dann auf ein Team, das dieses Jahr, auf ein Judge-Team, das dieses Jahr sehr konsequent war, dann doch. Von daher. Vielleicht auch deswegen begründet. Ansonsten natürlich Polen, 14. Platz, muss man vielleicht nochmal herausstellen. Mit Abstand schlechtestes Ergebnis in der polnischen Turniergeschichte. Ich hätte ihnen auf jeden Fall nach der Gruppenphase noch 1 oder 2 Siege gegönnt. Wir haben uns dieses Jahr zusammen mit den Polen vorbereitet, aber es haben halt so viele ihrer guten Spieler gespielt. Das Team besteht halt aus jungen, hoffnungsvollen Spielern, die noch ein bisschen lernen müssen, die noch ein bisschen was dazulernen müssen und echten Veteranen, also und echten Veteranen meint wie Leute, die auch vor 15 Jahren schon gespielt haben auf der ETC. Aber wirklich dieses ganze Mittelfeld der Weltklasse polnischen Spieler der letzten 10 Jahre, das hat halt komplett gefehlt. Die Polen hatten leider innere Schwierigkeiten, weil man in Polen mit dem 5. Platz und dem Unentschieden gegen die USA in der letzten Runde so unglücklich war, dass da nachdem, dass der polnische Kapitän zurückgetreten ist und ja, es keine vernünftige sportliche Nachfolge gab. Von daher, da hoffen wir einfach mal, dass da jetzt wieder ein paar Leute zurückkommen und dann zusammen mit den durchaus sympathischen Talenten und Veteranen hier mal wieder ein starkes polnisches Team aufbauen, weil das ist natürlich, das ist schon sehr schade. Positiv herauszustellen übrigens, Niederländer, für mich am Ende nur 13. möchte ich fast sagen. Ich war super, fand die richtig gut auf dem Turnier, haben richtig viel Spaß gemacht, denen zuzugucken. Ja, sehr schade. So, und wir sehen ja aber natürlich auch an den Ergebnissen, dann 97-63 und 99 gegen 61 gegen Kanada. Und sie waren auf uns schon wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Das hilft schon tatsächlich.
Ja,
Aber
definitiv.
trotzdem, schönes junges Team. Das verspricht viel, das kann auch noch besser werden. Also ich kann mir Niederländer in den Top 8 in dem letzten Jahr, im nächsten Jahr zum Beispiel, total vorstellen.
Gut. Dann letzter Hinweis noch in eigener Sache. Die WTC kostet Geld. Wir haben Würfe gesammelt für euch. Ich habe hier schon mal die Pakete zusammengeschnürt. Hier einmal das ganz große Paket und zwei kleinere. Noch, also ein kleineres, noch ein Restepaket vom letzten Jahr. Die stelle ich wieder als Silent Auction ein. Bietet bitte darauf gerne. Ich bin auch schon aktiv angefragt.
Wo stellst du das denn als Silent Auction ein,
Das stelle
Christian?
ich immer auf der Website auch ein, ne? Also auf unserer
Okay.
vdk.de, und dann wird es nochmal auf allen Kanälen verkündet. Und die letzte Silent Auction hat auch schon Geld eingebracht fürs Team. Vielen Dank an alle, die da mitgeboten haben. Das hilft einfach, die Kosten zu mitzutragen. Deswegen
Ich
auch.
habe einen Haufen Azubis dabei, ich habe immer noch einen Haufen Studenten dabei oder Leute, die gerade aus dem Studium raus sind und noch nicht im ersten Job etabliert. Ja, ich freue mich über jeden Taler, den ihr bereit seid, irgendwie da reinzuschmeißen. Denn das bedeutet dann halt gleichzeitig, dass wir in der Lage sind, noch die Preise für die Spieler, für das Teamticket einfach zu reduzieren.
Genau. Und auch nochmal herzlichen Glück, herzlichen Dank an James Island, unser Hauptsponsor, der uns so wundervoll unterstützt hat, und das ja auch schon über mehrere Jahre macht. Von
Und
daher. Bitte?
ich hoffe, und lass uns auch mal bei Games drauf gucken, denn man kann die Würfel für dieses Jahr inzwischen kaufen bei
Ja,
Games.
also natürlich. Du hast natürlich völlig recht. Wie konnte mich. Deswegen, Dankeschön.
Die Zeit, die Zeit, die Zeit haben wir, glaube ich,
Die
noch.
Zeit haben. Genau, also, unser Freund heißt James Island. Jetzt gucken wir mal, ob ich da eventuell schon die richtige Seite gepuckmarkt habe. Noch nicht. Guck mal, wie wir das finden. Ich frage mich nämlich immer, wie man die Sachen findet hier. Ich weiß, dass sie verlinkt sind, im Breaking Heads Discord, aber da ist ja auch nicht jeder drauf, aber hier sind auf jeden Fall schon mal die Würfel Breaking Heads. Ihr seid ganz oben, ja? Jetzt müssen wir noch Team Germany gucken. Team Germany. Da sind sie, meine Damen und Herren. Das sind die Würfel Team Germany 2026. Ihr bekommt 16 mm, die großen Würfel, 10 Stück für 11,39. Und auch da gehen die Erlöse direkt an unser Team.
Jawohl. Vielen lieben Dank auch dafür natürlich an Games Island, die das einfach über ihre Seite hier verkauft als Sponsoring für uns.
Dann haben wir es für heute. Ja, vielen Dank für die
Jawohl.
Zeit. Ich glaube, wir haben einen guten abschließenden Überblick über das Turnier, die Besonderheiten und die Herausforderungen gemacht. Guckt euch das in Ruhe an. Und wir melden uns dann bald wieder mit, wie geht's weiter? Was ist für 2027? Wie wird der Dreijahresplan weitergehen, den sich Malte, Paul und
Paul.
ne, überlegt haben?
Gleich im ersten Telefonat. Gleich im ersten Telefonat haben wir den aufgestellt.
Okay, alles klar. Gut. Dann sage ich Tschüss an alle da draußen und seid fröhlich, spielt weiter Warhammer 40k und guckt mal, ob ihr nicht die Würfel ersteigern wollt.
Danke nochmal an alle, die uns unterstützt haben.
Vielen Dank. Dann Tschüss.